Liebe Geschwister, unser Thema für heute Abend und wahrscheinlich noch dann einen zweiten Abend füllend, ein Thema, das, wenn wir es hören, uns gar nicht erquicklich anmuten wird. Und doch für uns sehr, sehr wichtig, hier biblisch, göttlich klar sehen zu können. Das Thema, da habe ich schon lange mich dahinter gesetzt. Das heißt, wollte schon lange das hervornehmen und bezeugen. Die drei Ausdrücke Zorn, Rache, Hass. Steht so etwas in der Bibel? Nicht nur so etwas. Also, für heute Abend werden wir genügend Zeit brauchen oder benötigen, die Stunde, für den ersten Begriff Zorn. Rache, ein anderer Begriff, und Hass. Rache und Hass können wir dann voraussichtlich, so Gott will und wir leben, in der nächsten Stunde zusammenfassen. Zorn Gottes. Da haben wir vorerst die Frage oder eine Antwort schon in der Frage in Römer 3, Vers 5. Römer 3, Vers 5. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, der Zorn auferlegt? In dieser Frage ist die Antwort schon drin und im Zusammenhang dieses Textes. Da geht ja in Vers 4, oder das ist gut, wenn wir schon Vers 3 lesen. Was denn, wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwinden, also als Sieger hervorgehen, wenn du gerichtet wirst. Wenn du gerichtet wirst. Zu was lässt sich also der allmächtige Gott auch noch herab? Dass auch er hinsteht und sich richten lässt, sich beurteilen lässt. Aber aus dem Text geht ja schon was hervor, ne? Dass er dann vollkommenerweise als gerecht, heilig und wunderbar bezeugt werden wird. Und damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, der Zorn auferlegt? Er schreibt jetzt ich rede nach Menschenweise. Oder Frage, ich rede nach Menschenweise oder nach Menschen, das sei ferne. Das heißt, den Menschen zu lieb oder wie es ihnen passt, das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmender geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Und so weiter und so weiter. Römer 2, Vers 5 kennen wir. Vorausgeht, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Vers 5, Römer 2. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tage des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Wir haben ja dann notiert, dass Paulus in Vers 16 dann noch richtig stellt für uns: an dem Tage, da Gott das Verborgene der Menschen richten wird, also nur die Werke des Herzens oder das Unterlassen im Herzen, wird Gott richten. Nach meinem Evangelium durch Jesum Christum. Dann dürfen wir zu unserer Erinnerung und richtigen Einstellung beim Betrachten des Ganzen noch Epheser 2, Vers 3 beachten. Epheser 2, Vers 3. Unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir die Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren. Von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Aha, also wir kennen und denken daran, dass die Schrift auf Paulus von Gefäßen des Zornes spricht. Ein Gefäß ist vorerst eine sachliche Angelegenheit, ein Gegenstand. Aber ein Kind ist schon mehr als ein Gefäß. Allerdings, wir tragen diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir alle, Paulus schließt sich da ein, waren wie alle übrigen Kinder des Zorns. Das zur Einleitung. Und nun beginnen wir, unser Neues Testament durchzublättern und kommen gerade an die Stelle 1. Thessalonicher 1, Vers 10, was nur für uns, nun für uns sehr wichtig ist, hier klar sehen zu können. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Die langen Sätze von Paulus. Ja. Da kommt der Herr mit den Engeln seiner Macht. Wann? Ja, wenn dann der Tag des Zornes kommt. Für uns, wenn er kommt für uns, dann hat kein Engel irgendetwas dazu beizutragen oder mitzuwirken oder auch nur dabei zu sein. Vers 7. Und euch, die ihr bedrängt werdet, ruhe mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht. Aha. Da sind wir schon in die Ruhe versetzt, wenn er kommt. Ruhe mit uns, Apostel. In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, erstens, die Gott nicht kennen und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben, also äonisches Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Wenn er kommen wird, um an jenen Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis ist bei euch, ist geglaubt worden. Also, 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Er kommt aus dem Himmel zur Erweisung des Zornes. Und nun, was uns betrifft, da haben wir den wichtigen, sehr wichtigen Zusammenhang. Und zwar habe ich gesagt, 1. Thessalonicher 1, Vers 5. Ah, deshalb. Das ist schon die zweite Thessalonicher. Also noch einmal. 1, Vers 10, da lesen wir schon wieder im langen Satz von 8 an. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, das ist also Griechenland, sondern an jedem Orte ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesum, der uns errettet aus dem kommenden Zorn heraus. Ah. Jetzt haben, ja bitte? Ja. Ja, stimmt. Ja. Wir haben noch nicht kapiert. Ja, dann. Jawohl, Herr. Ja. Jawohl. Ja, danke. Zweiter Teil von Vers 10. Der uns errettet aus dem kommenden Zorn heraus. Das griechische Wort aus heraus. Ja, wenn er uns aus dem kommenden Zorn herausrettet, dann sind wir ja drin. Ja, wieder eine feine Gelegenheit, uns in Verlegenheit zu bringen. Und da dürfen wir stehen bleiben und beachten, dieses Wort, das hier vorhanden ist, aus dem kommenden Zorn. Dieses Wort, kommender Zorn. Im Griechischen das Wort erchomenos. Da haben wir jenes wunderbare Wort, Hebräer 10, Vers 37,
schlagen wir schnell auf.
Sehr wichtig. Vers 36. Denn ihr bedürfet des Ausharrens, auf dass ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontraget. Denn noch über ein gar kleines und der Kommende wird kommen. Da haben wir zweimal das Wort kommen, leider, in der treuen Elberfelder Übersetzung. Und das sind im Griechischen zwei verschiedene Worte. Und der Kommende, erchomenos. Und jetzt gar nichts mit kommen, obwohl die Elberfelder der Kommende wird kommen übersetzt. Ein ganz anderes griechisches Wort, nämlich und der Kommende wird kommen, zweites griechisches Wort, Hexai. Also Erchomenon, der Kommende. Hexai. Der Unterschied ist nun ganz klar. Wenn wir die Bibelstellen dann näher ansehen, Hexai bedeutet jetzt den Zeitpunkt in Zukunft, wenn er plötzlich erscheint, Hexai. Während Erchomenos ist ein Dauerzustand. Der Kommende, das heißt der dauernd Kommende für uns, nicht? Bei jedem Gebet, bei jedem in sein Angesicht suchen. Der ständig Kommende, müssen wir übersetzen, wird plötzlich zu einer Stunde kommen. Also wir dürfen wir haben ja ein deutsches Wort. Der Kommende wird erscheinen, ist wieder ein anderes Wort. Was gibt es da noch für ein Wort, wenn einer plötzlich kommt? Ankommen. Der Kommende wird, sagen wir mal, ankommen, wenigstens nicht. Wenn ein Besuch kommt aus Amerika, ist dann der Betreffende schon ein Kommender, wenn er sich auf dem Flugzeug oder im Schiff bewegt. Aha. Aber er ist noch nicht da. Wenn er hier erscheint am Flughafen, Kloten oder am Bahnhof, dann ist das griechische Wort Hexaila. Jetzt ist er angekommen. Ja, das ist das Beste. Der Kommende wird ankommen. Also, aus was für einem Zorn heraus werden wir gerettet? Aus dem andauernden Zorn, der wie lange dauert? Na, da müssen wir alles die Bibelstelle noch als Bestätigung oder beachten. Paulus schreibt in Bezug auf Juda Israel, nachdem sie den Messias verworfen haben. Der Zorn bleibt auf ihnen bis ans Ende dieses Zeitalters. Ist das ein Dauerzustand eines Zornes Gottes? Das ist der kommende Zorn, der andauernde Zorn.
Da hätte es eine wunderbare Schriftstelle dazu.
Ja?
Ich habe das schon öfters immer wieder erwähnt. Und das schwebt bei mir immer wieder an in der Apostelgeschichte.
Beim Jakobus?
Ja.
Ja, bitte.
Nachdem sie aber aufgeregt hatten, antwortete Jakobus und sprach: Brüder, hört mich, Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen heimsucht oder herabgeblickt hat oder nicht, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen, Jesus Christus, aus allen Nationen. Und jetzt kommt das Wunderbare an, zeitliche Funktion hat. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, Amos 9,11, wie geschrieben steht: Nach diesen will ich zurückkehren, und wieder, die, und wieder aufbauen die Hütte David, die verfallen ist. Und ihre Trümmer will ich wieder aufbauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen Menschen den Herrn suchen und so weiter.
Jawohl, jawohl. Also, hierher gehörend, solange die Gemeinde da ist, nicht, wird die zerfallene Hütte Davids nicht aufgerichtet. Wie geschrieben steht, so dann. Wir bleiben noch bei diesem gewaltigen Thema, der kommende Zorn, und haben jetzt Hebräer 10, Vers 37 beachtet. Der kommende Christus ist gemeint, wird ankommen. Dürfen wir übersetzen. Im Deutschen, der kommende wird ankommen, da ist beides mal noch das Wort kommen drin. Ne? Und im Griechischen ist das eben ganz deutlich unterschieden. Schon im Wortlaut, erchomenos, der kommende, hexai, ne? Schon die augenblickliche, der Zeitpunkt vorhanden, angedeutet. Lesen wir vielleicht Johannes 2, Vers 4. Evangelium Johannes 2, Vers 4. Hochzeit von Kana. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, weil meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das ist das Wort Hexai. Das heißt, sogar bei Jesus in dem Fall der Augenblick, nicht? Der Augenblick meines Eingreifens. Nicht? Und der Zorn, der Tag des Zorns, wo der Zorn Gottes in maximaler Weise nun durchgeführt wird, jene Frist, das ist wieder die Zeit und die Stunde, von der die Betreffenden nicht wissen, wenn er plötzlich dann erscheint. Während dem uns ist das wieder geoffenbart, was unsere Ordnung betrifft. Das war Johannes 2, Vers 4, Offenbarung 3, Vers 3. Denke nun, wie du empfangen und was du gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachen wirst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, um wohl welche Stunde ich über dich kommen werde. Sehen wir, da ist jetzt wieder das Wort kommen, Hexei. Das unerwartete, plötzliche Kommen. Also. Und jetzt die anderen Stellen mit dem Ausdruck Erchomenos, kommend. Offenbarung 1, Vers 4. Das sind ein paar Stellen. Offenbarung 1, Vers 4. Johannes den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Erchomenos, ne? Bitte. Wie lange war er? Na, unendlich. Ne? Moment, wo er ist, gegenwärtig. Und der Kommende, kommt er einmal nur schnell oder kommt er immer wieder? Seht. 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, wieder. Der Kommende ist in alle Zukunft. Und noch die dritte Stelle, das gleiche, Offenbarung 4, Vers 8. Johannes 16, Vers 13. Evangelium. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird der euch in die ganze Wahrheit leiten? Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgendwer hören wird, wird er reden. Und die Kommenden wird er euch verkündigen. Heu erchomenoi. Also, was wird uns der Heilige Geist verkünden? Nicht nur uns in alle Wahrheit leiten, das wurde uns schon immer wieder in den Predigten und Bibelstunden gesagt, aber dass der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, uns in alle kommenden Ereignisse und Personen, die offenbaren wird. Eine andauernde Zukunft. Die kommenden, erchomenoi, wird er euch verkündigen. Gewaltig. Ja. Matthäus 16, 28. Wahrlich, ich sage euch, etliche, die hier stehen, werden nicht sterben, den Tod nicht sehen, bis sie des Menschen Sohn haben kommen sehen in großer Macht und Herrlichkeit. Und was ist dann passiert? Dann hat er drei Jünger genommen auf den Berg der Verklärung und da zeigt er sich ihnen, in welcher Herrlichkeit, Gestalt und was für ein Ansehen er der Kommende sein wird in großer Macht und Herrlichkeit, um das Reich, sein Reich auf der Erde aufzurichten. Also, der uns rettet aus dem kommenden Zorn, heißt für uns, etwa nicht, dass wir in den Tag des Zornes hineinkommen. Der Tag des Zornes Gottes und der Tag der Rache unseres Gottes, das sind Tage der Rache, die zweimal dreieinhalb Jahre der letzten sieben Jahre. Und der Tag des Zornes Gottes sind die zweiten dreieinhalb Jahre, wo die Zornschalen ausgegossen werden. Und da ist das Wort, der Kommende wird kommen, Hexei, zur Erweisung des Zornes gegenüber einer ganzen Schöpfung. Zorngerichten. Und was nun uns noch betrifft, Römer 5, 9, nein, zuerst noch 1. Thessalonicher 5, Vers 9, Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Aha. Stimmt das jetzt mit dem bis jetzt Gehörten überein? Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt. Und gemeint ist hier nun der Tag des Zornes, des gerechten Gerichtes Gottes. Uns nicht gesetzt.
Sonst
wäre Gnade nicht mehr Gnade, kann man auch sagen. Ja. Er rettet uns aus dem andauernden Zorn, wir kommen noch an die Bibelstelle, die er auf Israel, über Israel gelegt hat. Der Zorn bleibt auf ihnen bis ans Ende dieses Zeitalters. Das ist der andauernde Zorn Gottes. Und aus diesen 2000 Jahren Zorn über Israel, andauernder Zorn, rettet Gott seine Gemeinde, die Glieder des Leibes des Christus, ständig die 2000 Jahre lang. Andauernd. Dann Römer 5, Vers 9. Aber er weist seine Liebe, das ist Vers 8, gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn, das heißt im Griechischen apo, vom Zorn weg. Das heißt also, im Blick auf die 2000 Jahre, kurz bevor der Zorn Gottes, der Tag des Zornes und die Zornschalen geworfen werden und die Tage der Rache laufen, werden wir von diesem Zorn weg gerettet. Gerade kurz vorher weg. Und wir haben ja gelernt, Entrückung, entrückt werden, heißt es in Griechischen, vor schrecklichsten Geschehen, gerade noch schnell weggerissen werden. Ja. So wie David ein Lamm, das der Löwe gerade packen wollte, gerade noch im letzten Moment retten konnte. Das sind jetzt die drei Stellen, die für uns so wichtig sind. Dass wir nicht in die Tage der Rache und nicht in den Zorn des Grimmes Gottes kommen, wie wir lesen, sondern davor weggerissen werden und dass wir Gott uns rettet aus dem andauernden Zeitalter des Zornes über Israel und uns nicht gesetzt hat zum Zorn. Die Gnade, die uns geschenkt ist, jetzt kommen wir an Stellen, die uns sagen, in welcher Qualität der Begriff Zorn von Gott aus beurteilt ist. Nämlich ganz schlimm. Und wenn wir vom Zorn Gottes lesen und hören und dann uns da drin nicht recht zu helfen wissen, ja, Gott ist doch die Liebe, da haben wir nun die gewaltige Aussage, indem wir das Alte Testament, wunderbarerweise wieder, hat Gott das Alte, den guten alten Wein dazu benutzt, hier Klärung zu schaffen, Klarheit uns zu schenken, indem wir 1. Chroniker 21, Vers 1 aufschlagen. Und Satan stand auf wider Israel und reizte David an, Israel zu zählen. Genügt dieses Wort. Dann hat er seinem Heerobersten den Auftrag gegeben, nun dafür zu sorgen, die Volkszählung durchzuführen. Und dieser Heeroberste warnt ihn. David, sollt es nicht machen. Das ist vor Gott nicht wohlgefällig. Noch einmal, 1. Chroniker 1, Vers 21. Und Satan stand auf wider Israel und reizte David an, Israel zu zählen. Und jetzt schlagen wir auf 2. Samuel 24, Vers 1. 2. Samuel 24, Vers 1. Da haben wir wieder Widersprüche in der Bibel. Da lesen wir, und der Zorn Jehovas entbrannte abermals wieder Israel, und er, der Zorn Jehovas, reizte David wider sie, indem er sprach, geh hin, zähle Israel und Juda. Handelt es sich um die gleiche Angelegenheit? Jawohl. Was haben wir an der ersten Stelle zur Kenntnis nehmen dürfen? Satan war es, der David reizte. Und die zweite Stelle erklärt uns was? Dass Satan der personifizierte Zorn Gottes ist. So wie Jesus Christus der personifizierte Liebe Gottes ist. Einmal heißt es, der Satan reizte David, das Volk zu zählen. Und das zweite Mal heißt es, der Zorn Jehovas reizte David, das Volk zu zählen. Was heißt das? Also A gleich B, B gleich C, also A gleich C. Unter dem Ausdruck Zorn Gottes, Zorn des Herrn, haben wir Satan zu verstehen. Ja, und jetzt die Frage, ja, Bruder Muhl, dann muss ja das wieder durch die ganze Schrift hindurchgehen. Ja, tatsächlich. Nehmen wir gerade die klassischen Beispiele, oder vielleicht nehmen wir einmal wir kennen ja sehr gut die Zusammenhänge im Buche Hiob. Hiob 2, Vers 3, immer noch Altes Testament, wunderbar. 2, Vers 3. Und Jehova sprach zum Satan: Hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn seinesgleichen ist kein Mann auf Erden vollkommen gerecht, gottesfürchtig und das Böse meidend, und noch hält er fest an seiner Vollkommenheit, wiewohl du mich wieder ihn gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verschlingen. Ah. Satan reizte David. Der Zorn Gottes reizte David. Und hier hat Satan wen gereizt? Sogar Gott selbst. Aber noch nicht genug. Hiob 36, 13. Wir nehmen das gerade der Reihe nach. Hiob 10, Vers 17. Du würdest deine Zeugen mir gegenüber erneuern und deinen Zorn wieder mich mehren, stets frische Scharen und ein Heer wieder mich entbieten. Und deinen Zorn wieder mich mehren, was heißt das? Dem Satan noch mehr böse Anträge gegen mich zu genehmigen. Ne? Und deinen Zorn gegen mich noch mehren. Kapitel 14, 13. Im Buch Hiob Satan so eine große Rolle spielt, sind wir jetzt nicht erstaunt, dass der Begriff Zorn Gottes so viel vorkommt. Ne? Im Buch Hiob. Was haben wir gesagt? 10, 17. 14, 13. Oh, dass du in dem Scheol mich verstecktest, mich verbergtest, bis dein Zorn sich abwendet. Ja, was heißt das? Dass Satan mich nicht mehr antasten kann. Ne? Dass du mich verstecktest vor Satan. Bis dein Zorn sich wendet. Mich nicht mehr antasten kann. Ja, machen wir Schluss. Da sind noch viele Stellen bei Hiob. Gewaltig, wunderbar, das alles bezeugen. Das Gleiche. Kapitel 40, Vers 6. Gieße aus die Ausbrüche deines Zornes und sieh an, alles Hoffärtige und Erniedrige ist. Ja, durch Satan benutzt Gott Satan. Aber eine wichtige Stelle nun von den vielen im Buche hier. Da, wo Elihu zu sprechen beginnt. Hiob 31, letztes Wort. Die Worte Hiobs sind zu Ende. Kapitel 32, Vers 1. Und jene drei Männer hörten auf, dem Hiob zu antworten, weil er in seinen Augen gerecht war, ja, unter dem Wohlgefallen Gottes. Da entbrannte der Zorn Elihus, des Sohnes Barakels. Sein Zorn entbrannte, Vers 3, sein Zorn entbrannte zum dritten Mal wieder seine drei Freunde. Vers 5 am Schluss, da entbrannte der Zorn, sein Zorn, der Zorn Elihus. Und Elihu denkt nicht dran, dass wenn er selber spricht, das Wort sollte ich da noch haben. Aha. Da spricht Elihu. Aber die ruchlosen Herzen sind, die hegen Zorn. Was ist da geschehen? Womit du die anderen im Zorn angehst. Ne? Elihu weiß natürlich nicht, dass die Schrift von ihm sagt, da entbrannte der Zorn Elihus. Drei oder viermal. Ne? Elihu weiß nicht, dass die Schrift das eben von ihm bezeugt. Gerade am Anfang, wo er zu sprechen beginnt, da entbrannte der Zorn Elihus. Und jetzt, wo Elihu die drei Freunde noch übertrifft, den Hiob zu lästern, furchtbar darzustellen, spricht er dieses Wort aus, aber die ruchlosen Herzen sind, die heben Zorn. Also was ist Elihu nach seinem eigenen Urteil? Ruchlosen Herzens. Und kämpft für Gott, indem er mit frommen Worten, die als Keulen missbraucht, um den Knecht Gottes zu schlagen. Also, alle die Stellen im Buche Hiob und jetzt Offenbarung 11. Offenbarung 11. Bitten Gott an und sprachen: Wir danken dir, Herr Gott, Allmächtiger, der da ist, der da war, dass du angenommen hast deine große Macht und angetreten deine Herrschaft, und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Wo steht jetzt das? In Offenbarung 11. Und was lesen wir in Offenbarung 12? Kampf in dem Himmel, Michael und seine Engel kämpfen und der Drache und seine Engel kämpfen gegeneinander. Und der Drache wird auf die Erde geworfen. Da lesen wir Vers 9. Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der die ganze Ökumene verführt. So steht geschrieben. Könnte das stimmen? Er ist jetzt schon dran. Das, was sich heute weltweit Ökumene nennt, ne, hat hier das Zeugnis, dass der Satan, wenn er auf die Erde geworfen sein wird, das folgt die ganzen Werte der Ökumene, die jetzt schon von ihm schon inspiriert sind, weitgehend nicht, noch völlig unter seine Kontrolle nehmen wird. Der die ganze Ökumene verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. So, also, wer ist jetzt auf die Erde heruntergekommen? Satan, der Teufel, der große Drache, die alte Schlange. Stimmt? Und dein Zorn ist gekommen. Buchstäblich, persönlich. So. Jetzt, was gilt für uns persönlich? Erstens einmal bezeugt Jakobus 1, Vers 20, der Zorn eines Mannes tut nicht, was vor Gott recht ist. Bitte Kassette wenden. Zorn eines Mannes. Was sagt Jesus zu den Juden, die ihm sagen, wer dein Vater ist, weiß man ja nicht, aber unser Vater ist Abraham. Dann hat Jesus auch deutlich geantwortet in solchem Moment und sagt, ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Bitte, Kinder des Zorns, bitte. Kinder des Zorns. Vom Teufel inspiriert. Sind wir das etwa nicht? Von Haus aus. Kinder des Zorns, Gefäße des Zorns. Gewaltig. Dein Zorn ist gekommen und jetzt auf die Erde gekommen und verführt die ganze Ökumene. Und jetzt wir. Also, Jakobus, der Zorn eines Mannes tut nicht, was vor Gott recht ist. Und für uns gilt Epheser 4, Vers 26, Ausgangswort. Epheser 4, Vers 26, Mal lesen Vers 25. Deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit. Ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind Glieder voneinander. Es kommt das Wort, Vers 26. Zürnet und sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Und gebet nicht Raum dem Teufel. Ist Paulus gerade Zorn und Teufel gerade nebeneinander wieder? Seht ihr immer. Aber jetzt für uns. Zürnet und sündiget nicht. Da gibt es Ausleger, und dazu gehört unser lieber Heinz Schumacher, oder das heißt, er neigt zu der Auslegung, zürnet und sündiget nicht. Das heißt also, wenn ihr mal zornig seid und zürnet, dann versündiget euch nicht dabei. In dem Sinn, gell? Aber nicht nur heißt es hier, zürnet und sündiget nicht. Tut weder das eine noch das andere. Und dass diese Auslegung richtig ist, geht ja schon aus dem gleichen Kapitel, Vers 31 hervor. Schreibt Paulus gleich anschließend, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Also wie lange sollen wir zornig sein? Zürnen? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und wenn es uns schon passiert, kann ja mal passieren, dann erschrecken wir hoffentlich möglichst bald. Was gilt dann? Lasst die Sonne nicht untergehen über euren Zorn. Das heißt aber nicht nur, oder heißt für uns nicht etwa, also wenn mich einer am Morgen früh wütend gemacht hat und ich bin zornig und zürne ihm, dann heißt das nicht so, Arthur, jetzt darfst du den ganzen Tag ihm zürnen, aber wenn die Sonne untergeht, dann musst du Frieden mit ihm machen. So ist auch nicht gemeint, sondern wie ist das gemeint? Wer ist dann die Sonne der Gerechtigkeit? Jesus Christus. Insofern und soweit wir zürnen, jemand neigt sich der Herr Jesus zum Untergang, zieht er sich zurück. Treibt es nicht so weit beim Zürnen, nicht? Dass Christus seine Gegenwart euch entzieht. Macht das der Heilige Geist? Lässt er sich betrüben? Lässt er sich dämpfen? Bitte. Also, unsere Stellung, puncto Zorn. Ja, wenn Gott das uns empfiehlt, wird er selber dann zürnen oder zornig sein oder selber zorn? Ein Charakterstück von ihm, der Zorn. Zu was gehört dann hier Zorn? Bitterkeit. Lässt die Liebe Gottes sich erbittern? Nein. Und Wut? Gott, nein. Und Geschrei und Lästerung? Zorn und Zürnen gehört alles in diese Kategorie. Bitte. Also, was lernen wir heute Abend? Ich hoffe es sehr. Dass wir wiederum nicht Dinge im Herzen Gottes vermuten oder sehen oder lehren, die unmöglich da sind. Da haben wir noch mehr von der Sorte. Das war Epheser 4, Vers 31. Hören wir Kolosser 3, Vers 8. Gleichlautend. Leget ab Zorn, Wut, Lästerung. 1. Timotheus 2, Vers 8. Hebet auf bei Gebet heilige Hände ohne Zorn und ohne Zweifel. Zweifel etwas ganz Furchtbares. Sollte Gott gesagt haben, ne? Zeichen der Schlange. Da war die Weiche falsch gestellt. Zweifel. Wir beachten noch Römer 4, Vers 15 zu unserer gesamten Orientierung. Das Gesetz bewirkt Zorn. Römer 4, Vers 15. Wichtig für uns, Römer 12, Vers 19. Genau lesen wieder. Das ist die wunderbare Wortfolge in Römer 12 von Vers 9 an, wo der Geist Gottes den Apostel Paulus ins Allerheiligste versetzt hat und ihn jetzt aus dem Allerheiligsten hinausführt, ins Heiligtum, ins Lager, Vorhof, ins Lager und bis außerhalb des Lagers. Und jetzt befinden wir uns in Vers 19. Rächet nicht euch selbst, Geliebte. Also haben wir schon etwas von Rache, noch kleinen Begriff. Rächet nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Ja, und dann lesen wir, ja, also wir dürfen dem Zorn Raum geben, da bei uns. Ne? Deshalb haben wir jetzt die verschiedenen Stellen vorher gelesen, sondern gebet Raum dem Zorn. Also was sollen wir nicht machen? Rächet nicht euch selbst, Geliebte. Darin liegt ebenfalls, also lasst euch ja nicht zum Zorn reizen, gegen irgendetwas. Ne? Gebet Raum dem Zorn, was heißt das? Dem gerechten Gerichte Gottes, der dann den Satan einsetzt, um die Gerichte durchzuführen. Solange Satan dann auch nicht selber noch gerichtet wird. Bitte, 1. Korinther 5, euer Rühmen ist nicht gut. Worin nämlich? Dass ihr euch noch rühmt, Freiheit in Christo, wenn einer das Weib seines Vaters hat. So war es. Deshalb habe ich im Geiste mit eurem Geiste zusammen beschlossen, einen solchen dem Satan zu überliefern zum Verderben des Fleisches. Stimmt. Zorn Gottes Satan. Setzt Gott Satan ein, um die Gerichte durchzuführen. Buch der Offenbarung ist dann so weit, dass jetzt das Endgericht kommt, wo Satan selber gerichtet wird. Nachdem er in allen Dingen, wo Gott Gericht übt, nicht? So, beginnen irgendwo vorn, Satan einsetzt. Mit seinen Engeln. Jetzt bleibt noch übrig für uns, die Stellen zu beachten. 1. Thessalonicher 2, 16. 1. Thessalonicher 2, 16. Und allen Menschen entgegen sind, die Juden, indem sie uns wehren, zu den Nationen zu reden, auf dass sie, die Nationen, errettet werden, damit sie, die Juden, ihre Sünden alle Zeit vollmachen. Aber der Zorn ist völlig über sie gekommen, eigentlich Elberfelder unten, bis ans Ende über sie. Sie übersetzen völlig über sie gekommen. Nein, bis ans Ende dieses Zeitalters ist der Zorn Gottes über sie gekommen. Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, inspiriert. Indem ihr 2000 Jahre lang den Namen Jesus verflucht, und diejenigen unter den Nationen, die Jesus anrufen als Retter, die sind auch 2000 Jahre lang verflucht worden. Bitte. Also, und das ist der Zorn Erchomenon. Der dauernd vorhandene und auf Israel lastende Zorn. Und zwar über sie gekommen. Dann zweites Zeugnis, Johannes 3, Vers 3, zweiter Teil. Evangelium Johannes. Eigenartig, dass das schon so weit vorne im Johannes Evangelium steht. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihnen. Sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er hat das nicht, wieder nicht die Stelle. Ich habe falsch gelesen. Johannes 3, Vers 36. Vers 35, Johannes 3. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Aha. Das heißt, Eva und Adam haben das Schlangengift sich einverleibt. Und wir alle waren samenmäßig in den Lenden Adams. Also wir sind völlig unter die Sünde verkauft, in der Hinsicht nichts zu machen. Wir sind durch und durch nach den äußeren Menschen, Fleisch und Blut und Gebeine, satanisiert. Ja. Aber jetzt dürfen wir wissen, Zorn Gottes hat uns erlöst, erlöst uns aus dem kommenden Zorn. Das heißt, aus dieser Situation, der Zorn Gottes, die satanische Inspiration ist unter Israel, ist auf Israel gelegt, bis ans Ende dieses Zeitalters. Aber damit hören wir heute Abend nicht auf, sondern Römer 11 darf uns das Überragende der Gedanken des Herzens unseres Gottes gegenüber diesem Volk, besonders Stamm Juda, Zorn bis ans Ende auferlegt. Und da haben wir es. Römer 11. Schreibt Paulus in Vers 30 uns ermahnend zuerst: Denn gleich wie auch ihr Nationen einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch den Unglauben dieser Juden. Wir hatten geschrieben, durch die Gnade Gottes, durch Jesus, weil er für uns gestorben ist, sind wir unter die Begnadigung gekommen. Was muss Paulus hier schreiben? Wir sind unter die Begnadigung gekommen durch den Unglauben der Juden. Es wird aber noch gewaltiger. Also haben auch jetzt diese an eure Begnadigung nicht geglaubt. 2000 Jahre lang jetzt dann. Weshalb? Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Was sollen wir jetzt sagen?
Halleluja.
Ja.
Und dazu noch lesen. Jesaja Kapitel 42 und 43.
Die ganzen Kapitel.
Die beiden Kapitel lesen, da steht ja vom Blute seines Zornes über Israel.
Jawohl.
Und dann plötzlich kommt die Wende. Und nun, so spricht Jehova, der dich geschaffen hat, Jakob und dich, gewinnt hat Israel und so weiter. Ich werde Völkerschaften dahin geben und so weiter.
No.
Ich habe mir ein Notiz gemacht, Udo, und no, ich weiß, im Kapitel passt schon ganz genau.
Und so weiter und so weiter, unser wunderbares Gotteswort. Ja. So. Nun können wir auch die Gnade Gottes, die uns geschenkt ist, noch besser, noch wunderbarer schätzen und unsere Danksagung überströmen lassen. Ja, so wollen wir jetzt noch danken. In unserem Thema dürfen wir heute Abend weiterfahren. Die schweren Begriffe Zorn, Rache und Hass. Wir durften das letzte Mal das erste Wort Zorn näher ansehen. Und wieder lernen und staunen, wie das nun in Bezug auf unseren wunderbaren himmlischen Vater und Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn, und den Heiligen Geist entsprechend heilig, klar und wunderbar ist. Dass wir schauen durften, verstehen durften, Zorn ist für Gott persönlich fremd. Seine Liebe ist personifiziert in Jesus Christus. Und sein Zorn ist personifiziert in Satan. Wir dürfen die Zusammenhänge ja näher ansehen und die Bibelstellen beachten. Wichtig war uns ja dann noch, dass die drei Zeugnisse des Apostels Paulus, erstens, dass wir nicht gesetzt sind zum Zorn, wir. Und zweitens, dass uns Gott vom Zorneserweis wegnimmt. Und dann das Dritte, wo es scheinen könnte, wir kommen doch noch, wenn vielleicht auch nur für kurz, in die Tage des Zornes und die Zorngerichte hinein. Nein, wir haben lernen dürfen, dass hier in diesem Wort der Kommende wird kommen, also Christus, zwei ganz verschiedene griechische Worte vorliegen. Der Kommende, das ist das gleiche griechische Wort wie er wird uns retten aus dem kommenden Zorn heraus. Also scheint es, wie wenn wir da noch hineinkämen. Nein, der kommende Christus wird kommen. Und zwar, der kommende, haben wir gelernt, ist an allen Bibelstellen, wo dieses Wort vorkommt, ein Dauerzustand. Der kommende Zorn, der läuft seit Golgatha, seit der Verwerfung des Messias, bis er wiederkommt und das Friedensreich aufrichtet. Wie wir lesen, bestätigend, dass Paulus schreibt in Bezug auf Juda, Israel, der Zorn bleibt über ihnen bis ans Ende. Wann hat Paulus das geschrieben? Zur Zeit der Apostel. Der Zorn bleibt über ihnen bis ans Ende. Soweit es nicht die Auswahl zum Leib des Christus betrifft, über der Nation. Also, der kommende Christus ist ständig der kommende. Wir können ihn ständig neu empfangen. Im Gebet in der Sehnsucht, in jeder nur denkbaren Weise. Wird kommen, wird ankommen. Das ist dann das Plötzliche. Der Kommende wird kommen und der kommende Zorn, aus dem wir herausgerettet werden, alle Glieder des Leibes des Christus, von Paulus bis zur Entrückung, die werden aus dem kommenden, dem andauernden Zorn über Israel und den Nationen herausgerettet. Also ja, nicht etwa, dass wir hier in die Tage der Rache, der Begriff kommt jetzt ja heute Abend dran, Rache, und hineinkommen, oder in die Tage der Zorngerichte Gottes. Ja, bitte.
Eine tatsächliche Entrückung, wo dann sagt, ganz genau, verehrt von der Epiphanie und der Karussee.
Jawohl, sehr gut, ja, danke schön. Jawohl. Ein Wort des Salomo fällt mir noch ein, und damit können wir vielleicht die erste Aussage, Zorn, liegt also jetzt ad acta legen. Salomo schreibt an einer Stelle, wenn der Zorn des Herrschers wieder dich aufsteigt, was machen wir dann? Und jetzt Weisheit Gottes, so bleibe an deiner Stelle. Das könnte uns mal passieren, ne? Wenn wir mal vorgeladen würden, ja, vor eine Obrigkeit, die uns nicht passt, die aber genauso von Gott eingesetzt ist, wie diejenigen, die uns passen. Das können wir nur natürlich in der Furcht des Herrn und im Gehorsam. Wenn der Zorn des Herrschers, sagen wir nur dein Bürochef, ne, oder dein Mann, ne, wenn er unbedingt Herrscher sein will, ne, wieder dich aufsteigt, so bleibe an deiner Stelle. Ruhig, gelassen. Das ist wunderbar. Das eine möchte ich doch noch in Erinnerung rufen. Zorn, Geschrei, Lästerung und wie die ähnlichen Dinge alle heißen, sind Gott fremd. Ja, keine Eigenschaften Gottes. Er bedient sich dieser Dinge. Und er empfiehlt uns, Zorn, Lästerung, Geschrei, alles sei von euch weggetan. Ich habe darauf hingewiesen, dass unser teurer Bruder Heinz Schumacher bei dem Wort dazu neigt, es so zu verstehen, wenn es heißt, zürnet und sündiget nicht. Hat er gemeint, ja, also wir könnten so, wenn wir so weit zürnen könnten, ohne uns zu versündigen. Ne? Nein. Gerade nachher, ein paar Verse nachher, schreibt Paulus, alles, Lästerung, Meineid und Zorn und so weiter, sei von euch weggetan. Ist keine Eigenschaft Gottes, also geziemt es uns ebenfalls gar nicht, weder zu zürnen, noch zornig zu sein oder etwas im Zorn zu tun. Jakobus schreibt ja, der Zorn des Mannes tut nicht, was vor Gott recht ist. Ah ja, das eine Wort noch gab. Wenn wir von Jesus lesen, er blickte sie an mit Zorn. Mit Zorn. Erstens pflege ich dazu sagen, nicht zornig, sondern im Zorn. Ist es ein Unterschied, ob ein Bauer schweinemäßig daherkommt oder mit einem Schwein? Das zweite ist in Ordnung und das erste nicht ganz. Ne? Kleiner Unterschied. Und dann kommt dazu, warum kommt das Wort überhaupt vor, dass Jesus sie anblickt mit Zorn? Weil geschrieben steht, mehrfach, in Varianten, das Gesetz bewirkt Zorn. So steht geschrieben. Aha. Nun hat Jesus sich unter Gesetz gestellt. Ne? Darf er dann jemand mit Zorn anblicken? Sonst wäre er ja dem Gesetz gegenüber nicht treu. Ne? Also genügend Antworten wunderbarster Art auf alle heikelsten Fragen von dieser Art. Die Stelle steht in Epheser 4, 26. Zürnet und sündiget nicht. Das heißt, zürnet und sündiget nicht. Beides kommt nicht in Frage. Es kommt der Begriff, das Wort Rache. Und wiederum ist es so, in unserem Gotteswort, dass uns die göttliche Orientierung wieder schenkt. Das griechische Wort, das mit Rache übersetzt worden ist, heißt Ekdikesis. Ekdikesis. Das Stammwort von Ekdikesis heißt Dike. Und Dike heißt auf Deutsch sehr einfach He, Artikel, Dike, zu Deutsch das Recht. Also Recht und Gerechtigkeit zu üben. Mit dem hat also Ekdikesis zu tun und nichts zu tun mit dem hasserfüllten Wutanfällen oder wie man dem allem sagen will. Nein, gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Dike heißt Recht und Ekdikesis heißt Eck heißt aus. Ekdikesis ist das, was Gott aus seinem Rechtsgefühl heraus schuldig ist, denen helfen beizuspringen, die benachteiligt werden. Ganz eine nicht nur sachliche, saubere Angelegenheit, sondern ganz positiv mit dem Herzen Gottes und seinen Gedanken völlig übereinstimmend stehen die Dinge vor uns. Schlagen wir auf Römer 12, 19. Römer 12, 19. Wir haben ja vor uns von Vers 9 an die wunderbare Ordnung, wie der Heilige Geist den Schreiber, Paulus, aus dem Allerheiligsten führt, hinaus durchs Heiligtum, in den Vorhof, in das Lager und bis außerhalb des Lagers. Während dem Petrus vom Geist vom Lager nur in den Vorhof, ins Heiligtum und ins Allerheiligste geführt wird. Petrus wird von außen nach innen geführt, in seiner Satzbildung. Und Paulus hier, was die Gnade macht, ohne Gesetz und ohne Werkgerechtigkeit. Die Gnade Gottes versetzt uns direkt in die allerheiligste Gegenwart seiner selbst. Unser Leben ist wie Christus verborgen in Gott. Wenn wir daran denken, an die Wolkensäule und der Herr treu in der Wolkensäule das Volk Israel überall begleitend, ob sie murren oder nicht murren, ob sie frech sind oder gehorsam, ohne jede Änderung. Treu überwaltet er alles und schützt sein Volk und trägt sein Volk. So sind wir Wolkensäule in Israel, ist ja wirklich nur ein schwacher, wenn auch wunderbarer irdischer Schatten für die Tatsache, dass Gott uns mit Christus hat kreuzigen lassen nach dem alten Menschen, am Kreuz mit Christus hat sterben lassen, mit Christus hat begraben lassen, auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht, durch alle Himmel mitgeführt und über allen Himmeln zur Rechten der Majestät in der Höhe droben uns mit Christus niedersitzen lassen. Er entschwand ja den Zwölfen bei der Himmelfahrt in einer Wolke. Sie trug ihn rauf und dann entschwand er ihren Augen. Nun interessant, was nun den Augen der Zwölf verhüllt blieb, dass er nun in der Unsichtbarkeit des Kosmos, dieser Schöpfung, immer höher und dann durch alle hindurch und außerhalb der ganzen Schöpfung wieder in die unendliche Herrlichkeit Gottes seines Vaters versetzt wurde und wir mit ihm. Gewaltig. Paulus, so kostprobenmäßig, die Liebe Gottes, Mittelpunkt des Allerheiligsten, die ist ungeäußert, nicht sein. Verabscheut das Böse, hält fest am Guten. Zweitens, in der Bruderliebe, die dargestellt sind in den Cherubim, haben wir gelernt, die sei herzlich gegeneinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiße nicht säumig, inbrünstig im Geist, brennend im Geist und immer noch im Allerheiligsten. Und jetzt dem Herrn dienen. Wir dienen nicht dem Hause und den Leuten im Hause, den Dienern, und auch nicht dem Volk draußen vorerst, sondern wir sind vor Grundlegung der Welt auserwählt worden für ihn selbst. Wir sind auf ihn ausgerichtet. So. Und jetzt, immer auf ihn ausgerichtet, führt der Geist uns ins Heiligtum. In Hoffnung freut euch. Hoffnung ist im Heiligtum dargestellt. Anker der Seele ist die Hoffnung, der hineinreicht bis ins Innere des Vorhangs. In Hoffnung freut euch. In Trübsal harret aus. Das Ausharren ist beim Scheidevorhang dargestellt. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. Im Gebet haltet an, das ist der Räucheraltar, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmet teil, im Heiligtum. Und jetzt sind wir im Vorhof, nach Gastfreundschaft trachtet, segnet, die euch verfolget, Vorhof, segnet und fluchet nicht, freut euch mit den sich Freuenden, wunderbar, Vorhof, weinet mit den Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sinnet nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Wunderbar, wunderbare Gemeinschaft der Söhne Israels im Vorhof. Treffend dargestellt. Seid nicht klug bei euch selbst. Jetzt sind wir im Lager. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist, vor allen Menschen. Sind wir jetzt im Lager. Ja. Das Herz wird immer weiter. Seid vorsorglich für das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wunderbar. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Und jetzt kommen wir außerhalb des Lagers. Rächet nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Aha. Mein ist die Ektikesis. Überlasst es mir, alle eure Rechtssachen. Übergebt vertrauensvoll und füllet mir. Dann sorge ich so für euer Recht. nehme mich meiner eurer Rechtssache so an, dass nicht das Geringste von Sünde oder Unmut oder Hass im menschlichen Sinn oder Wut oder das etwas oder Geschrei überhaupt dabei in Frage kommen kann. Rächet nicht euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn, wenn Gott dann seinen Zorn sich auswirken lässt. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, in welcher Weise diese Vergeltung Gottes und ja, leider Deutsch, das Wort Rache und ähnliche Ausdrücke sollten man in unserer Bibel direkt ausmerzen. Und es gibt ja entsprechende deutsche Ausdrucksmöglichkeiten, nämlich zum Beispiel Recht verschaffen. Wenn die Witwe den harten Rechtsanwalt bittet, räche mich an dem und dem, nicht? Dann heißt das, schaffe mir Recht, verschaffe mir Recht. Nicht hau jetzt den kurz und klein zusammen oder das etwas. Und jetzt lesen wir bei der Gelegenheit 1. Petrus 2, Vers 23. Ja, unser Gotteswort, Antwort auf alle Fragen, Lösung sämtlicher Probleme, die sie selbst stellt. 1. Petrus 2, 23. Wir lesen schon Vers 22 von Jesus. Er, welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden, der gescholten nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Das ist Rache Gottes, wenn er Recht richtet. Erstens, wie soll und haben? Ich kann nur irgendwo etwas hinzufügen, wenn ich an anderer Seite etwas weggenommen habe. Stimmt's? Und Gott kann nur Recht verschaffen, wenn er dem, der Unrecht geübt hat, das offenbart und richtig stellt, durch Gericht, und dem, der zu kurz gekommen ist, das sein zu kurz kommen, gibt das Gott 1:1 zurück? Nein. Mindestens 1:2, 1:7 bis und mit 1:1. Also diejenigen, die alle Zeit übervorteilt worden sind, die überall zu kurz gekommen sind, das sind die beneidenswertesten in der Herrlichkeit. Sagen wir, oh, wie schade, dass ich so wenig zu kurz gekommen bin, dass ich mir selber so viel Recht verschafft habe.
Und da auch einmal, wir Schweizer müssen so gerne hinnehmen, wenn wir einen kleinen Abzug bekämen in der Herrlichkeit.
Aha. Abzug.
Ja, in der Schweiz.
Wir Schweizer, ja, ja. Weil es uns so gut geht. Ja. Und trotzdem, wer in Schweizer Bahnen und im Schweizer und Zürcher Tram und überall die sauersten und ja, wehleidigsten und trostlosesten Minen macht, das sind die Schweizer. Ne? Ja, ja. So griesgrämig rein. Ne? Ja, ja. Entschuldigt sind wir allein, weil wir alles Dexe sind. Nicht? Ein griesgrämiger Gesell. Ne? In Deutschland, wenn ich darauf zu sprechen komme, sage ich, ja, die Schweizer haben allen Grund, griesgrämig und unzufrieden reinzugucken. Warum? Weil sie vor zwei Weltkriegen bewahrt worden sind. Ne? Haben sie allen Grund. Ne? Haben wir verstanden. Also hier zurück. Erstens Petrus 2, 23 noch einmal. Der nicht widerschallt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Und wenn einer Recht gehabt hätte, das Recht gehabt hätte, sich selber Recht zu schaffen, dann wäre es der Herr Jesus gewesen. Und der verzichtet auf alles bis Atomkern der Möglichkeit. Lukas 21, 22. Ah ja, da haben wir die Sache. Fortgang auf Kassette 2.